Herzlich willkommen bei der Live-Edition von Futter fürs Gehirn. Ich bin Eleonore Eisert und mit mir hier ist Laura Scherer. Und ja, vielleicht stellen wir uns ganz kurz noch vor, Laura, für alle, die dabei sind, damit die Leute wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
Gerne. Ja, also Laura Scherer mein Name. Ich bin Gründerin und Inhaberin von Circuculture, einem Bildungsunternehmen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen für die Arbeit in der und an der Kreislaufwirtschaft zu begeistern und zu befähigen. Das machen wir durch Schulungen, Job- und Karrierecoaching und auch Content, so wie diesen Podcast hier und auch noch den anderen Podcast, den wir haben. Circucast heißt er. Und ja, ich freue mich total, heute hier zu sein und über das Thema Abfallvermeidung zu sprechen.
Mein Hintergrund ist, ich bin Industriedesignerin von der Ausbildung her. Ich komme also eher aus der Produktentwicklung, habe mich sehr lange mit dem Thema Recycling beschäftigt in meinem eigenen Projekt B-Worm. Da ging es um enzymatisches Recycling von Kunststoffabfällen. Auch ein sehr spannendes Thema, müssen wir vielleicht mal ein anderes Mal anschneiden. Ja. Und seit einem Jahr leite ich das Innovation Lab der Frankfurter Verpackungsdesignagentur Milk, wo wir uns mit der Entwicklung und Implementierung von nachhaltigen Verpackungen beschäftigen und ja, gerne uns auch mit anderen Playern austauschen. Und am liebsten mit dir natürlich, Laura. Deshalb bin ich jetzt gespannt, was du uns jetzt als Intro zum Thema Zero Waste erzählst.
Ja, genau. Also wir haben uns heute dieses Thema Abfallvermeidung ausgesucht, weil wir gerade in einer ganz besonderen Woche uns befinden, und zwar der Europäischen Woche der Abfallvermeidung. Zero Waste ist also ein Buzzword und auch eine Philosophie eigentlich, die insbesondere Konsumentinnen und Konsumenten anspricht. Und wir bringen ja hier in unseren Podcast gerne auch eine Verpackung mit, anhand derer wir dann das Thema ableiten.
Bin und ich jetzt gespannt heute, bei Zero Waste.
Ja, genau. Ich habe nämlich bei Zero Waste hier heute dieses Glas mitgebracht. Und warum habe ich dieses Glas mitgebracht? Mhm. Weil das ungefähr die Größe von dem Glas ist, dass die zwei Schlüsselfiguren der Zero-Waste-Bewegung nutzen, um zu verdeutlichen, wie viel Abfälle sie jedes Jahr produzieren.
Also jedes das Jahr? Sind,
jedes Jahr, beziehungsweise, okay. Also es gibt da nämlich zwei. Es gibt einerseits Bea Johnson, die war so die Pionierin der Zero-Waste-Bewegung. Das ist eine französische, in Amerika lebende Frau, die mit ihrer ganzen Familie zusammen, also quasi Mann und zwei Kindern, so viel Abfall in einem Jahr produziert. Und sie hat da einen sehr populären TED-Talk auch gemacht, der heißt, ich glaube, Zero Adults, Zero Kids, Zero, Two Adults, Two Kids, Zero Waste, so rum.
Genau. Sie und dachte, sie will ihre Familie einfach loswerden.
Ja, genau. Das nicht, aber stellt sie dann halt ihren Lifestyle vor und wie sie das machen, dass sie eben mit so wenig Abfällen auskommen und auch so die ganze Denkweise dahinter, weil es ist halt auch viel daran angelehnt, die Umwelt zu schonen, surprise, und aber auch letztendlich zu verhindern, dass man halt durch überverarbeitete Produkte und Chemikalien die eigene Gesundheit schädigt. Und allgemein ist das auch sehr an diesen Minimalismus angelehnt. Also zum Beispiel, die geht dann halt konkret durch quasi ihr Haus und stellt dann unterschiedliche Aspekte vor, sodass sie zum Beispiel alle nur so viel Kleidung haben, wie sie auch in einen Carry-on-Koffer nehmen können, und dass sie so dann halt auch auf Reisen gehen und währenddessen ihr Haus vermieten und lauter solche Sachen, und dass sie eigentlich nur mit Backpulver und Essig alles putzt. Also da werden dann sehr, sehr viele Beispiele auch für diesen Zero-Waste-Lifestyle gegeben. Und sie hat einen sehr, sehr populären Blog auch, damit viele Menschen inspiriert, und unter anderem auch diese zweite Pionierin, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man dann sagen kann, ob es eine zweite Pionierin gibt, ob das dann schon Oxymoron ist, aber eine junge Frau, Lauren Singer, die sehr beeindruckt war und inspiriert wurde von Bea Johnson, und die hat das Ganze dann so in die sozialen Medien gebracht und eher so für die jüngere Generation, also für die Millennials, aufgearbeitet. Und hat da eigentlich so ein ähnliches Prinzip gefahren. Hat auch einen TED-Talk, wo sie auch so ein Glas mitbringt. Also von dem her, sieht man da, dass das schon auch so eine, ich würde mal sagen, Grassroots-Bewegung ist. Also es ging von einzelnen Personen aus, die sich gesagt haben, ja, ich möchte diese Philosophie gerne in mein Leben bringen, diese Prinzipien von Zero Waste. Und dann ist es von da aus, von diesen Personen und der Verbreitung durch die sozialen Medien und durchs Internet mit dem Blog und so weiter immer weiter gewachsen, sodass wir heute auch Zero Waste zum Beispiel in Berlin mit der Zero Waste Agentur haben. Also dass es mehr und mehr auch in die lokale Politik kommt und teilweise auch in die deutsche Politik, also mit dem Zero Waste Deutschland Verband oder aber auch Zero Waste Europa dann auf größerer Ebene.
Also es ist quasi von Einzelnen ausgehend in die höheren Ebenen reingekommen, oder? Verstehe ich das richtig?
Ja.
Das war mir gar nicht so bewusst. Genau. Also ich finde es super spannend. Ich frage mich bei, bei solchen Tipps und Tricks immer, wie realistisch das wirklich für die breite Masse ist, sowas umzusetzen. Aber darauf können wir auch nochmal später eingehen, weil es ist ja immer ein Convenience-Gedanke auch dabei. Und ich bin mal gespannt, wenn wir das jetzt noch tiefer uns überlegen, ob wir dann zum Schluss kommen, ob das für eine breite Masse was ist, so ein Lebensstil. Das mit dem Koffer mache ich aber übrigens auch. Zumindest eine Sache habe ich von ihr übernommen, auch wenn ich sie gar nicht kannte. Ja, also ich finde es spannend, dass das jetzt so auf größerer Ebene angekommen ist. Ich habe auch ein bisschen was dazu recherchiert und vor allem zu dem Thema Zero Waste Cities. Also es gibt ja jetzt mittlerweile eine ganze Bewegung rund um das Thema, die ganze Stadt oder die ganze Gemeinde soll Zero Waste werden. Und ich habe da heute mal nachgelesen, es sind, glaube ich, 450 aktuell, die auf dem Weg dahin sind. Und was ich aber
doch auch so viele.
Ja, wobei, genau, und jetzt kommt aber das Aber, was ich da ganz spannend fand. Auf der Seite von Zero Waste Cities wird die Definition von Zero Waste etwas anders ausgelegt, als ich das jetzt gedacht hätte. Weil ich wäre davon ausgegangen, dass eigentlich dieser Reduce-Gedanke da komplett im Fokus steht, so wie du es jetzt gerade ja erklärt hast mit den Influencerinnen. Aber eigentlich beziehen sie sich eher auf die Abfallhierarchie und ändern die aber dann auch nochmal ab, also machen gar nicht Reduce als erste Stufe, sondern Refuse, Rethink, Redesign. Und das fand ich ganz spannend, weil es ist eigentlich so ein bisschen, das Konzept übertragen auf eine realistischere Herangehensweise, aber ich finde es trotzdem spannend, dass man dann trotzdem an diesem Zero Waste Claim festhält, weil im Prinzip, so wie ich das verstanden habe auf der Seite, wird eigentlich gesagt, man soll sich an die Logik der Abfallpyramide halten, aber es ist gar nicht so sehr das Ziel, komplett auf Zero Waste zu gehen.
Ah, das ist interessant. Ja, ja. Ich glaube, auch da sind sie dann in die Realität gekommen, weil sie ganz genau wissen, dass der Großteil der Menschen keine Lust hat, so komplett den Verzicht und die komplette Suffizienz zu leben. Was ich gerade spannend fand, war auch die erst, du genannt hast. Also wir kennen ja die R-Strategien, wo es irgendwas zwischen 5 und 15 inzwischen gibt, je nachdem, wem man da zuhört. Und ich hatte nämlich auch gefunden, dass bei der Zero-Waste-Bewegung die es 5 R's gibt, die aber eigentlich nicht wirklich der Abfallhierarchie entsprechen, also der originalen Abfallhierarchie. Ja. Wir haben dann nämlich als erstes Refuse, Reduce, Reuse, Recycle und dann Rot. Keine Ahnung, woher dieses Rot kommt, also letztendlich. Also ja, wahrscheinlich im Sinne von kompostieren.
Ja. Okay, genau. Das ist spannend.
Ja, ja, genau, also das ist nochmal ganz anders. Aber du hattest jetzt da 3 andere genannt, die sich dann die Städte quasi herangezogen haben.
Genau, die Städte haben es auch nochmal ein bisschen abgeändert. Also das war jetzt quasi die oberste Spitze, war Refuse, Rethink, Redesign. Und dann kam, glaube ich, erst auf Platz 3 oder 2 kam Reduce. Können wir mal so einen Vergleich der Abfallhierarchien machen und schauen, wo die Reise hingeht. Also ich fand in dem Zusammenhang einfach nur spannend, dass das Konzept so ein bisschen unter der Hand auf die Realität übertragen wurde, aber trotzdem halt noch von Zero Waste City gesprochen wird. Aber nichtsdestotrotz hat diese ganze Bewegung oder diese Ansatz des Zero Waste Cities ja schon viel gebracht. Wir hatten ja uns schon im Vorfeld mal kurz über Capannori unterhalten, die erste Zero Waste Stadt in Italien. Bin ich stolz drauf. Einmal haben wir was hingekriegt, was andere Länder nicht hingekriegt haben. Zwar ist das Stadt in der Nähe von Lucca. Lucca übrigens Reisetipp, wer da noch nie war, sehr, sehr schöne Stadt. Und hat ungefähr 50.000 Einwohner und hat 2007 schon mit diesen Zero-Waste-Strategien angefangen. Und da gab es 5 Maßnahmen, die bringe ich mal kurz mit rein. Einmal eine Tür-zu-Tür-Sammlung, also das ist quasi, das hatten wir schon bei den letzten Malen, ein Hol-System ist, kein Bring-System. Eine Pay-as-you-throw-Gebühr, und das war, glaube ich, mit der entscheidendste Faktor, nämlich wurde der Müll gewogen, den du produziert hast, und deine Müllgebühr auf deiner realen Menge von Müll berechnet, was, glaube ich, ein Riesenhebel ist. Und dann natürlich Bildungsmaßnahmen wie Workshops und so weiter. Ein Zero Waste Research Center wurde eröffnet und wir haben noch verschiedene Kleidungsmärkte und so weiter. Und jetzt rate mal, wie viel Abfall sie, also Gesamtmenge, sie reduzieren konnten jetzt in den letzten, noch nicht ganz 20 Jahren.
Wie viel sie reduzieren konnten über die letzten 20 Jahre? Ich würde jetzt mal vielleicht so von, das ist jetzt gar nicht so einfach, sagen wir einfach mal 60%.
Ja, fast, gar nicht so schlecht. Also 40% insgesamt, also auf der gesamten kommunalen Ebene, und fast korrekt warst du, 57% auf privater Ebene. Also das ist schon eine Hausnummer. Plus, und das war ja das, was du vorhin gesagt hast, haben sie 20% weniger Müllgebühren dadurch bezahlt. Also man sieht schon, das Konzept funktioniert, wenn die Bürger mitmachen. Also gerade, wenn es halt auch diesen monetären Faktor gibt.
Okay, also das heißt, die Stadt hat da einiges bewirkt, und ich kann mir vorstellen, wenn sich so eine Veränderung dann in der Stadt vollzieht, können dann halt auch deutlich mehr Menschen aktiviert und vielleicht auch überzeugt werden, wie wenn das jetzt dann nur diese einzelnen Personen machen, weil du hattest vorhin auch schon angesprochen, dass gerade bei Zero Waste es da auch viele Personen gibt oder in der Philosophie es halt wirklich um Nullverschwendung geht und jetzt nicht irgendwie weniger Verschwendung, sondern dass man auch so eine gewisse Radikalität da drin hat. Und da habe ich in der Tat dann noch einen anderen interessanten TED-Talk gefunden von einer Litauerin, die sich für Less Waste anstelle von Zero Waste ausgesprochen hat, weil sie halt davon berichtet hat, dass sie längere Zeit diesen Zero Waste Lifestyle gelebt hat und das aber halt auch letztendlich für sie zu viel Druck und Stress geführt hat und dass es halt dann auch teilweise schwierig war mit dem sozialen Umfeld. Also dass dann zum Beispiel Freunde und Freundinnen sich nicht unbedingt abgewendet haben, aber dann das Gefühl hatten, dass sie sich rechtfertigen müssen, wenn sie dann halt mal irgendwelche Verpackungen haben oder wenn sie zu Besuch kommen, dass sie dann die ganzen Sachen vorher halt ausgepackt haben, damit diese Person nicht die Verpackungen sieht und damit das Gespräch darüber nicht angeregt wird und lauter solche Sachen, und hat sich dann dafür ausgesprochen, dass letztendlich es eben vielleicht nachhaltiger ist, wenn man less waste macht und nicht zero waste für einen selbst und auch für das soziale Umfeld.
Ja, die Sache ist ja immer die, und das hatten wir ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal diskutiert. Ich finde, wenn der Ansatz immer zu radikal ist, dann kriegst du zum einen die große Masse damit nicht bewegt. Und zum anderen, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist es halt oft auch eine sehr privilegierte Herangehensweise, etwas so radikal zu machen, weil man braucht einfach das Geld und die Zeit dafür, das dann auch umzusetzen. Mhm. Und ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu einem Thema, das auch ein bisschen wehtut, nämlich das Thema unverpackt Läden. Mhm. Denn das ist eigentlich genau so ein Beispiel dafür. Die Idee ist ja an sich super. Also ein Laden ohne Verpackung, wo man die Produkte selbst abfüllen kann, wo man mit seinen eigenen Verpackungen hingehen kann. Ist ja an sich eine super Idee, und 2018 war das Konzept auch ziemlich erfolgreich, sind ziemlich viele Unverpacktläden so aus dem Boden geschossen. Und jetzt habe ich nachgelesen, stagniert das Konzept seit einer ganzen Weile, beziehungsweise ist sogar ziemlich auf dem absteigenden Ast. Ich glaube 2022 wurden 70 Unverpacktläden geschlossen und 23 50, und jetzt sind wir insgesamt noch bei 235 in ganz Deutschland. Und da gibt's auch spannende Kurzdokumentationen dazu auf YouTube zum Beispiel vom BR, woran das liegt. Das ist zum einen natürlich unser Lieblingswort des Jahrhunderts, die Polykrisen, Krieg, Inflation und so weiter und so fort. Zum anderen aber auch genau dieser Punkt, dass sich nur eine bestimmte Art von Leuten, das sage ich jetzt mal ein bisschen spitz formuliert, die Zeit und das Geld nehmen kann, um in solchen Läden einzukaufen, weil es ist nun mal mehr Aufwand, es kostet in der Regel mehr. Und ich muss ehrlich zugeben, selbst jemand, also wie wir oder ich habe mich ja sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt und ich habe trotzdem relativ selten unverpackt Läden eingekauft. Weil jeder ist in seinem alltäglichen Stress gefangen und kauft schnell was ein und der Convenience-Aspekt ist, wie bei so vielen Dingen, die wir schon diskutiert haben, einfach nicht zu killen. Und ja, ich meine, was ist so dein Take dazu? Hast du das Gefühl, da könnte man noch irgendwas machen oder ist es einfach so?
Ja, zwei Aspekte dazu. Also zum Thema Unverpacktladen, da verweise ich vielleicht gerne auch auf die CircuCast-Folge Nummer 15 war es, glaube ich, oder 16 mit Nathalie Sprenger. Da habe ich also Nathalie interviewt. Und sie hat selber einen Unverpacktladen betrieben, also gegründet, betrieben und dann aber auch geschlossen vor ein paar Jahren. Und darüber haben wir da gesprochen. Das heißt, vielleicht, falls es für die Hörerinnen und Hörer interessant ist, da mal noch reinhören. Und ja, ich selbst, lustigerweise bei mir war es genauso, dass ich mir gesagt habe, hey, eigentlich ist doch mein großes Ziel, Abfälle zu vermeiden, Abfälle zu reduzieren. Warum gehe ich eigentlich nicht in einen Unverpacktladen? Aber ja, ich selber bin auch nicht in einen Unverpacktladen gegangen oder vielleicht zweimal in meinem Leben. Und das war für mich dann ehrlich gesagt auch so eine Motivation, mich beruflich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich habe so diese Double Standards gesehen, also dass ich ja einerseits sehr nachhaltig bin und mich sehr nachhaltig gebe, aber dann im Privatleben schon auch, also das nicht ganz durchziehe. Und dann dachte ich mir, ja, okay, also wenn ich das jetzt schon im Privatleben nicht durchziehen kann, dann kann ich es ja vielleicht beruflich durchziehen. Und es war dann so eine Motivation, auch in der Kreislaufwirtschaft zu arbeiten, um dann zu sagen, okay, wenigstens hier kann ich mich dann voll und ganz mit diesen 8 Stunden oder wie viel das pro Tag ist, mit meiner ganzen Arbeitskraft dafür einsetzen, dass das Thema vorangebracht wird. Und dann natürlich auch jetzt mit der Gründung von CircuCulture dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, vielleicht kann ich ja auch andere Personen dazu motivieren oder zu verhelfen, das eben auch zu tun, sodass, falls die auch diese Double Standards haben, dass wir dann trotzdem irgendwo weiterkommen.
Ja, also das ist absolut ein guter Punkt. Und ich glaube, es geht allen in unserer Bubble, nenne ich es jetzt mal so, oder den meisten, weil man kommt irgendwann an den Punkt, wo man merkt, ich kann mit meinem privaten Verhalten auch nur limitiert was ändern. Natürlich ist es wichtig, sich dazu Gedanken zu machen, aber ich bin auch der Überzeugung, dass die Änderungen vor allem systemisch sein müssen und dazu ja, braucht es leider ein bisschen mehr, als selber plastikfrei einzukaufen zum Beispiel. Ich habe es mir, also bei mir war dieser Punkt auch da, vor allem als ich mit BeWarm angefangen habe, wo ich mir überlegt habe, ist BeWarm jetzt eine NGO oder ziehe ich das als Startup auf? Und da war mein Gedankengang immer, den Kapitalismus kann man jetzt aus dieser Welt gerade nicht rauskriegen und wird auch so schnell nicht passieren. Also warum nicht diesen Hebel nutzen und diese Geschichte erzählen, dass man damit Geld machen kann, dass man damit was verkaufen kann? Und dann eher auf diese Schiene zu gehen. Also ich hatte quasi einen ähnlichen Gedankengang, die Hebel des Marktes und die Hebel des Kapitalismus zu nutzen, um nachhaltige Ideen voranzutreiben. Und das war jetzt eigentlich auch eine sehr gute Überleitung zu dem Thema, das ich auch noch mit dir besprechen wollte. Ich war nämlich jetzt auf dem Sustainable Packaging Summit in Amsterdam, wo sich alle großen Player getroffen haben, von Mars bis Unilever bis zu den Recyclern bis zur Politik, um über die verschiedenen heißen Themen in der Verpackungswelt zu diskutieren. Und ja, Zero Waste war relativ wenig Thema, weil nämlich genau aus dem Grund, den wir gerade gesagt haben, Zero Waste entspricht einfach nicht dem Kapitalismusgedanken. Also ich will ja nicht weniger, ich will halt nur anders, aber ich will ja trotzdem noch verkaufen. Und es gab zwar den einen oder anderen Redner, der sich für dieses Thema stark gemacht hat, aber dieses Zero Waste Thema wird auch in der Industrie gerne so ein bisschen umgeleitet und eher in das Thema Design for Recycling dann gebracht. Und dazu habe ich dir meine Verpackung des Tages heute mitgebracht. Ich wollte eigentlich den Nachfüllbeutel von Frosch haben, weil die einer der ersten waren, die das gemacht haben. Jetzt ist es einer von Nivea. Aber das ist genauso, ja, so eine, sagen wir mal, industrielle Übersetzung von dem Zero-Waste-Gedanken mit dem zweimal Refill. Also ich spare quasi Verpackungen, ich vermeide Abfall, indem ich meine HDPE, Nivea, Spender, ja, Verpackung nachfüllen kann mit diesem Produkt. Und hier wird auch geschrieben, 84% less plastics per Milliliter. Kleines Sternchen dran und dann hinten natürlich die Erklärung. Klassischer Green Claim könnte man jetzt überstreiten. Genau.
Das so geht wo gibt es die Studien dazu?
Ja. Und jetzt stellt sich hier halt auch die große Frage, habe ich damit jetzt wirklich Abfall vermieden? Und das ist nämlich deshalb ein spannendes Beispiel, weil ja, ich kann jetzt zweimal meinen HDPE-Behälter auffüllen, aber das Ding hier ist ein Multilayer und da steht auch explizit drauf, don't recycle.
Echt?
Heißt, ja, das heißt, ich tausche eigentlich ein nicht recycelbares Produkt aus und spare damit aber ein theoretisch recycelbares ein. Also es ist so ein bisschen, ja, müsste man jetzt eine Lifecycle-Analyse machen, um das jetzt wirklich zu durchdringen. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, in der Industrie zählt natürlich immer noch Produkte verkaufen und dann wird halt an Verpackungen rumoptimiert mit Design for Recycling, also Größen reduziert, Wandstärken verringert, es werden die Komponenten angepasst, sodass sie besser recycelbar sind. Aber dieses ganz Weglassen, also wirklich, wir machen es nicht mehr, das ist in der Industrie relativ wenig zu finden.
Ja, ich habe da so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir dann jetzt langsam mehr und mehr auch in die Richtung gehen, dass wir Lebensmittel uns schicken lassen und dass also dieser Online-Handel sich auch auf ja, Lebensmittel mehr und mehr ausweitet, dass es dann vielleicht Möglichkeiten gibt auch für solche Take-Back-Solutions. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Unternehmen das war. Ich meine, es war TerraCycle, dass sie damit schon Piloten gemacht haben mit solchen Metalldosen und Mehrweggebinden, die dann eben letztendlich gesendet werden und dann auch wieder abgeholt werden. Was ist da deine Meinung dazu?
Ja, gut, dass du es ansprichst. Die waren auch da, TerraCycle. TerraCycle war da und hat über ihre Erfahrungen im Reuse-Bereich mit diesen Metalllösungen und anderen Lösungen gesprochen. Und Unilever war da mit über 50 Pilotprojekten im Reuse-Bereich. Und das Fazit von beiden war, es muss zum Konsumenten kommen. Und der Konsument muss einfach null Aufwand haben, dieses Reuse-Konzept zu nutzen. Und deshalb arbeiten sie jetzt unter anderem mit DHL und FedEx zusammen, sodass die Lieferleute quasi auch gleichzeitig deine Verpackungen wieder einsammeln. Mhm. Also da ist natürlich schon dieser Reduce-Gedanke da, aber der Tenor ist halt, es muss für den Konsumenten convenient sein, es muss für uns als den Verkehrbringer convenient sein, für den Hersteller, für den Retailer, für alle. Also wenn für alle es wirklich convenient ist, dann sind sie auch bereit einzusparen. Aber genau, es muss halt immer noch, der Hase muss noch laufen, oder wie sagt man da? Der Rubel muss noch rollen.
Ja, der Rubel muss noch rollen. Boah, als du das jetzt gerade gesagt hast mit DHL, dass die dann jetzt da diese Return- und Reverse-Logistics dann auch übernehmen, da ist in meinem Kopf direkt ganz viel losgegangen. So, oh mein Gott, wird jetzt Amazon und DHL zu einem Wettbewerber für die deutsche Entsorgungswirtschaft.
Ja.
Also weißt du, wird irgendwann der Abfall dann von Amazon abgeholt und DHL, also wo kommen wir da hin? Und vor allem auch, also ich habe ja so diese Gesetze dann im Hintergrund, wie soll das gehen? Also mit der deutschen Administration.
Das ist eine sehr deutsche Reaktion.
Genau, also ich denke auch, wenn wir das mit der Convenience hinbekommen, dann wäre das ja eine super Sache, weil ich kann mir vorstellen, dass die Leute irgendwo schon das Mindset haben und das eigentlich gerne wollen, aber die Faulheit oder halt auch der Zeitmangel dann eben die Faktoren sind, die das schwer umsetzbar machen auch.
Ja, absolut. Am besten fand ich die Aussage von der Gründerin von Citeo. Die hat gesagt, if reuse doesn't come to me, I won't come to reuse. Und das fand ich ziemlich treffend, ja, weil das ist einfach wirklich, wie es ist. Mhm. Ja, was ich auch noch super spannend fand auf dem Summit, war das Thema Holy Grail. Hast du davon schon mal was gehört?
Ja, das ist doch, also ich weiß nicht, ob ich da noch auf dem richtigen Stand bin, aber wenn ich mich nicht täusche, ging es doch da darum, solche Wasserzeichen oder unsichtbare QR-Codes auf Verpackung zu machen, die dann von der Leichtverpackungssortieranlage, nehme ich mal an, ausgelesen werden können und dann wie so eine Art Produktpass oder digitaler Produktpass fungieren.
Genau, also eigentlich nochmal einen Schritt weiter im Konzept des Design for Recycling. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, aber so einer der bekanntesten ist eben das Digimark, also das digitale Wasserzeichen von Digimark. Und diese Holy Grail Assoziation, ist mittlerweile Holy Grail 2.0, das sind 160 Brands und auch, sagt man, Recycler, Entsorger und so weiter aus Europa. Und die haben sich da zusammengetan, um dieses Projekt anzugehen. Und es geht, wie du schon richtig gesagt hast, darum, Produkte mit einem digitalen Code sozusagen zu produzieren. Das geht auch quasi Transparenz, also man sieht das nicht. Das ist über die ganze, also wenn man es mal in dieser Verpackung hier zeigen würde, das ist quasi über die ganze Verpackung, sind so kleine Felder, wo dieser Code überall drin ist. Das heißt, selbst wenn ich die Verpackung dann komprimiere oder die irgendwie zusammengecrushed wird, kann ich diesen Code noch auslesen.
Wird dann mit Farbe drauf gedruckt oder wie
das wird mit so einer Art Pattern da rein. Also ich kann es dir technisch auch nicht genau erklären. Das konnte mir auch niemand so genau erklären auf der Messe. Aber so wie ich es verstanden habe, wird es jetzt echt an eine Art Pattern in das Produkt integriert. So ähnlich wie der QR-Code, nur dass es halt so ein bisschen anders verteilt wird und kleiner und auf mehr Fläche. Und ja, also das Ziel ist natürlich, das Recycling zu optimieren, die Sortierung zu optimieren, weil das von einer hochauflösenden Kamera sehr gut erkannt werden kann. Und was auch noch ein sehr spannender Faktor ist, ist, dass man dadurch besser Food von Non-Food trennen kann, was ja auch so ein Riesenpunkt ist, der noch Schwierigkeiten bereitet. Und auf dem Summit gab es dann da haben sich die Player alle getroffen und danach haben sie für alle, also sie haben sich intern getroffen und danach haben sie auf dem Panel ihre neuesten Erkenntnisse und Updates präsentiert. Und so das Fazit war, die Technologie funktioniert. Also sie hatten das mit Rigid und Flexibles getestet und das hat wohl bei beiden sehr gut funktioniert. Das Ding ist halt, es muss relativ flächendeckend implementiert werden, damit es Sinn macht. Also sie haben gesagt, 80% der Brands müssten da jetzt irgendwie dabei sein, damit es wirklich Sinn macht. Und es sind schon noch so ein paar große Fragezeichen da und da auch wieder kickt auch wieder die Bürokratie. Also wem gehören zum Beispiel die Daten, die dann da eingespeichert werden? Wer darf darüber verfügen?
Ja, vor allem, was für Daten sind das auch, würde mich interessieren, weil du hast ja gerade schon angesprochen, ein Problem, was damit angegangen werden soll, ist, dass halt heutzutage in den Leichtverpackungssortieranlagen halt nur die Arten von Kunststoff raussortiert werden und man nicht weiß, ob das jetzt eine Verpackung war, wo ein Lebensmittel drin war oder halt vielleicht ein Drogerieprodukt, was dann wiederum ausschlaggebend ist darüber, wie das weiterverwendet werden darf nach dem Recycling. Aber zum Beispiel, es gibt jetzt ja von Tomra auch schon Technologie, wo AI das quasi raussucht oder erkennen kann, ob das jetzt Lebensmittel sind oder nicht. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, inwiefern bringt denn dann der Holy Grail dann noch einen zusätzlichen Mehrwert oder welche anderen Informationen können da dann noch gespeichert werden, die jetzt nicht durch andere Technologien wie zum Beispiel KI dann auch erkannt oder erhoben werden können.
Ja, sehr guter Punkt. Haben Sie tatsächlich auch diskutiert. Und das Interessante bei dieser Holy Grail oder Wasserzeichentechnologie ist ja, dass du einen kompletten digitalen Zwilling deiner Verpackung erstellen kannst. Das heißt, im Prinzip kannst du da alle Produktinformationen reinmachen, alle Verpackungsinformationen, alles, also vielleicht auch für den Verbraucher wichtige Informationen. Das kommt ja sowieso jetzt mit dem digitalen Produktpass und so weiter. Also du kannst wirklich die komplette Verpackung durchleuchten mit allen Faktoren. Während du jetzt zum Beispiel bei AI ist das Sorting-System ja auch bildbasiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel so eine rechteckige Verpackung hast, dann wird das eher nach Shape sortiert als nach Beschaffenheit sozusagen. Also das ist ja eine trainierte trainierte Software, die x Pouches zum Beispiel jetzt gesehen hat und dann nach Pouchform und so weiter sortiert. Und so wie ich das verstanden habe, ist es aufgrund dieser rein visuellen Sortierung dann doch auch wieder störungsanfällig. Was ja auch das Gleiche, also nicht das Gleiche, aber ähnlich ist bei der Nahinfrarot, also bei der klassischen Sortierung, wo man ja zum Beispiel Störfaktoren durch Farbstoffe wie Carbon Black und so weiter hat. Also das Komitee, das da saß, hat am Ende gesagt, am liebsten wäre Ihnen, wenn alle drei Technologien zusammenarbeiten, weil dann hätten wir quasi eine breite Abdeckung und könnten wirklich saubere Stoffströme, ja, könnten wirklich saubere Stoffströme erreichen. Und die müssen ja auch nicht miteinander konkurrieren. Ich meine, ich kann ja genauso gut mein digitales Wasserzeichen da drin haben und trotzdem auch noch weiter anders sortieren. Die Frage ist halt, wie viel Investition ist jetzt da nötig, um das quasi auf digitale Wasserzeichen umzurüsten? Und wie viele machen da mit? Also das fand ich schon so mit dem wichtigsten Punkt. Wer macht mit? Und dann steht jetzt auch als nächstes das Approval durch die Lebensmittelbehörde an. Also es sind schon noch so ein paar bürokratische Hürden, woran es auch dann wieder schnell scheitern kann, wie wir ja wissen.
Ja, mit der Bürokratie,
ja. Ja, an sich finde ich schon eine sehr gute Idee. Und ich habe auch einige, es hat halt leider keine Samples da, aber ich habe auch einige von den Samples gesehen. Das ist wirklich komplett, also man sieht es gar nicht und man kann es auf verschiedenste Arten und Weisen da einarbeiten ins Produkt. Von daher fand ich das schon ziemlich smart.
Ah, toll. Was mich interessieren würde, ist, haben die da auch was dazu gesagt, also wo das dann kommen wird? Also was ich verstanden habe, ist, dass das, wenn da so viele Unternehmen auch dabei sind, eine europäische Initiative ist, ja. Soll das dann auch überall kommen? Oder ich meine, ich habe gelesen, dass es irgendwo in Frankreich auch einen Piloten gab, aber ich glaube, das war nur mit so einer Sortieranlage dort.
Ja, es gab einen Piloten in Frankreich, der war auch mit dem Panel, der da die Maschinen gestellt hat. Und in Belgien ist das Ganze wohl schon recht weit, aber genau, flächendeckend Europa ist noch in weiter Ferne. Von der Timeline haben sie jetzt nicht genau gesprochen, das müsste ich nochmal nachrecherchieren, wann die das genau anstreben. Aber es war halt so am Ende so ein bisschen der Tenor, da saßen ja die ganzen Marken auch im Publikum sozusagen, nach dem Motto, ja, jetzt kommt, machen wir mal, halten wir mal alle zusammen, dann kriegen wir es auch hin. Ob das dann passiert oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier.
Mhm, ja, auf jeden Fall spannend, diese Entwicklungen rund um den Holy Grail zu verfolgen.
Ja.
Und ja, wer da oder wie diese Verpackungen dann das Rennen machen und allgemein, wie sich das dann auch mit der Digitalisierung weiterentwickelt wird. Also gerade mit dem digitalen Zwilling oder aber auch der Möglichkeit allgemein mehr Informationen über diese Verpackungen auch zu sammeln, um dadurch dann das Recycling zu optimieren.
Ja, also das geht ja dann auch in die Richtung Labeling, was ich auch ein super spannendes Thema finde. Also je weniger Label du natürlich auf einem Produkt verwendest, je weniger Druck, desto recyclingfähiger im Normalfall. Mhm. Und ich habe mal bei uns auch so ein kleines Gedankenexperiment gemacht, mit was sonst könnte man arbeiten, um zu kommunizieren, wenn man kein Label mehr hat? Und habe so ein bisschen mit AI rumgespielt und da ein paar Entwürfe gemacht. Wer sich's anschauen will, im Milkshake-Magazin heißt der Artikel To Label or Not To Label. Und cool. Dann kann man sich in dieses Labeling-Thema auch ein bisschen reindenken, was ich auch super spannend finde. Mhm. Was würdest du sagen, was ist so dein Take zu dem ganzen Thema Abfallvermeidung?
Ja, mein Fazit, oh Mensch, da könnte man jetzt noch so viel darüber sprechen. Mein Fazit zum Thema Abfallvermeidung. Also ich denke, gerade wenn es darum geht, bei der Convenience und der persönlichen Bequemlichkeit nicht einzubüßen, sollte man insbesondere auch die vielen Startups und Lösungen auf dem Radar behalten, die in der Hinsicht eben auch schon versuchen, ja, da Besserungen zu bringen. Also zum Beispiel, ich bin ein ganz großer Fan von Surplus, also Surplus mit S, nicht mit C vorne, wo man dann zum Beispiel auch Lebensmittel kaufen kann. Das ist so ein Online-Shop, die halt abgelaufen sind, aber die Konserven sind und die eigentlich noch gut sind und lauter solche Sachen oder Tee, der abgelaufen ist, das wird ja nicht schlecht. Und lass mir das dann auch convenient nach Hause liefern, habe somit dazu beigetragen, dass diese Sachen dann auch nicht weggeschmissen werden. Oder es gibt ja andere Möglichkeiten auch, wie Food Sharing oder Too Good To Go. Also dass man da dann trotzdem diese neuen Lösungen und auch Geschäftsmodelle unterstützen kann, also gerade von den Startups. Oder es gibt, ich glaube auch, es gab doch mal diese Flaschenpost, Recycle Hero, die zum Beispiel dann auch zu einem nach Hause kommen, um recycelbare Wertstoffe dann abzuholen. Also da gibt es eigentlich schon viele Lösungen. Das wäre so mein Fazit. Also es muss nicht bedeuten, also Abfallvermeidung muss nicht bedeuten, dass man dann seine Bequemlichkeit einbüßt. Das auf der einen Seite und aber vielleicht auch auf der anderen Seite, dass man sich trotzdem die Frage stellt, ja, wie immer, Suffizienz, was brauche ich denn überhaupt?
Ja, das würde ich unterschreiben. Also ich, meine Philosophie beim Kaufen ist eigentlich immer, wenn was kaputt geht und es wirklich nicht mehr reparierbar ist, dann darf ich mir sozusagen was Neues kaufen. Ansonsten kaufe ich eigentlich fast nie was. Und ja, gleichzeitig finde ich das einfach eine sehr persönliche Entscheidung, wie das jeder machen will. Die systemische Ebene ist einfach nochmal eine andere. Und ich hoffe, dass sich die systemischen Hebel noch mehr in Kraft setzen, weil was mich vielleicht so ein bisschen gestört hat bei diesem ganzen Summit war, dass ich glaube, es ist manchmal, gerade wenn man halt selber in der Nachhaltigkeit arbeitet, so ein bisschen die Tendenz dazu da, sich selbst als der Gute oder die Gute zu fühlen und das Gefühl zu haben, man macht ja schon ausreichend, sich dann gegenseitig zu beweihräuchern, was man alles Tolles macht und sich dann zurückzulehnen. Also es war mir ein bisschen zu bequem alles, weil, wie wir alle wissen, wir haben ein Riesenproblem mit Verpackungsmüll, ein riesiges, riesiges Problem. Und zwar nicht nur in Asien und sonst wo, zum Beispiel auch in Deutschland. Deutschland ist ganz vorne mit dabei in Europa in Verpackungsmüllproduktion. Ich glaube 438 Kilo pro Kopf pro Jahr. Also immer so zu tun, als ob wir Europäer ja alles im Griff hätten und ja schon so weit wären, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also ja, das wäre so mein Wunsch, dass wir aufhören, uns auf die Schulter zu klopfen und einfach mal machen und nicht so viel drüber reden. Wobei, wir reden ja jetzt schon wieder drüber. Also,
ja, genau.
Okay, dann hören wir jetzt auf zu reden.
Genau, also von dem her noch ein schöner Call to Action am Ende des Podcasts. Und ja, dann danke ich auch ganz, ganz herzlich dir, Ele, für das nette Gespräch. Und genau, das wird es dann im Nachgang wieder auf LinkedIn und auch auf YouTube und auch auf unseren Podcast-Kanälen Apple und Spotify zu hören geben.
Genau so ist es. Danke dir und danke an alle, die zugehört haben.
Ja. Tschüss.
Tschüss.